Reisen exklusiv Audio. Geschichten, Reportagen, Interviews. Das Magazin für Reise und Lifestyle zum Hören.
Auf Reisen, gerade die Reisen, die wir so machen für unsere Leser, ist es oft so, dass wir Rundreisen machen. Da ist das Gefühl, ich checke ein, ich checke aus, ich komme, ich gehe. Es ist halt nicht irgendwie, ich bleibe sehr lange in einem Ort und ich gucke mich um und ich kann eintauchen und mich treiben lassen. Das passiert auf solchen Reisen eigentlich so gut wie gar nicht. Im Bella Coola Valley in British Columbia, Kanada, war das ganz anders. Da haben wir so viel Zeit auf engstem Raum verbracht, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir sind, glaube ich, die Hauptstraße des, man darf, glaube ich, sagen, Dorfes, 2000 Mal, gefühlte 2000 Mal auf- und abgefahren. Wir haben an wahrscheinlich jede Haustür geklopft. Wir haben die Highschool von innen gesehen. Wir haben in einem einzigen Café einen Kaffee getrunken und in einem einzigen Supermarkt eingekauft. Wir waren so bekannt, dass die Einwohner uns schon zum Essen eingeladen haben. Apropos Einwohner, der Ort ist ja eigentlich bekannt als, in Anführungsstrichen, Hauptstadt der Grizzlybären. Wie sollte es anders sein? Ich durfte Spuren von Grizzlybären sehen. Tatzen, Abdrücke, Haare an Bäumen, allerdings nie einen echten Bären. Den hätte ich mir so gewünscht, aber der ist mir nicht begegnet. Das ist sehr schade. Dafür ist mir eine Natur begegnet, wie ich sie sonst noch nie gesehen habe. Also ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu fahren. Unbedingt Mückenzeug mitnehmen. Ich hatte, glaube ich, 80 Mückenstiche an einem Arm. Das möchte ich doch nochmal sagen, weil ich habe sehr gelitten. Ansonsten kann ich es nur jedem empfehlen. Bella Coola Valley ist echt ein Geheimtipp.
Während ich über der dichten Wolkendecke schwebte und der Himmel meine Aufmerksamkeit in seinem betörenden Blau auf sich zog, kannte ich dich noch nicht. Als ich über Gletscher flog, die sich krachend vorwärts schoben, und über kristallklare Seen, in denen sich die Wattebauschwolken spiegelten, wusste ich noch nicht, dass ich eines Tages zurückkehren will ins Bella Coola Valley. Zurückkehren mit dir. Momentaufnahmen einer Reise sind wie die Seiten eines Malbuches. Sie bestehen aus Umrissen, filigranen Linien, die eine Fläche begrenzen, zum Ausmalen bereit. Manche Reisen sind jedoch wie Wimmelbücher, gespickt mit derart vielfältigen Erfahrungen, dass ich mir hier den überschwänglichen Gebrauch von Adjektiven untersagen muss, damit du dich in meinen Sätzen nicht in den Grüntönen des Waldes und dem Moschusduft der bemoosten Trampelpfade verlierst. Damit du mir aufmerksam folgen kannst, wenn ich dir von waghalsig steilen Schotterstraßen erzähle und einer herzergreifenden Wildnis. Also lehne dich zurück, höre mir zu und entscheide dann, ob du mich begleiten willst nach British Columbia im Westen Kanadas. Ich saß auf einem knallroten Schlauchboot auf dem Bella Coola River, grotesk gekleidet in eine voluminöse Schwimmweste. Eco-Rafting nannte dies Guide Fraser. Ökologisch, weil er Biologe war und die 6 Passagiere des Gummibootes mit Wissen fütterte, während er mit einem großen Paddel alleine das Bötchen steuerte. Der Begriff Rafting jedoch impliziert zudem die Ausschüttung von Adrenalin dank tosender Stromschnellen oder einer rasanten Fahrt. Doch die Wasserverhältnisse auf dem Fluss im Juni ähnelten eher denen eines Entspannungsbades in der heimischen Wanne. Es war ein wundersames Gleiten. Rehe staunten am Ufer über die sonderbaren Menschen in ihren reflektierenden Westen. Der Weißkopfseeadler verteidigte seinen Thron auf dem Baumwipfel einer Douglasie und die Biber pausierten beim emsigen Nagen. Märchenhafter Zauber ging von den nebelumhangenen Bergspitzen der Coast Mountains aus, während des kleinen Picknicks am Kiesstrand. Dort fand Fraser Spuren eines Grizzlybären, der hier vor ein paar Stunden entlang spaziert war. Die braune Eminenz des Waldes hatte uns einen Abdruck seiner Pranke hinterlassen. Schätzungsweise ein Männchen, die unglaubliche 680 Kilogramm schwer werden können. Da bekam die Redewendung bärenstark urplötzlich eine neue Bedeutung und der skeptische Blick über die Schulter war ein natürlicher Schutzinstinkt. Faszination Bösewicht. Seitdem ich realisierte, dass die Bären sich in unmittelbarer Nähe tummelten, wir reden von einer der höchsten Populationsdichten Nordamerikas, wollte ich ihm unbedingt begegnen, dem Bösewicht, der selbstverständlich objektiv betrachtet keiner ist. Er ist jedoch umgeben von einer Aura der Gefahr, welche, hinlänglich bekannt, Frauen seit jeher magisch anzieht. Der direkte Kuschelkurs war ja auch nicht erwünscht, eher ein groupiehafter Blick aus der Distanz. Vielleicht beim lässigen Reiben an einem Baum oder beim Sonnenbaden auf einem Stein. Sollte mir dies vergönnt sein? Da hielt ich nun inne, im Zedernwald, oder wie ich ihn nannte, den Wald der Weisen. Umgeben von uralten Bäumen, die teils pfeilgerade zum Himmel zeigten oder krumm und schief mit immens viel Charakter quer in die Landschaft wuchsen. Dort umringten mich abgebrochene Äste in rotbraun oder Farne mit kindgroßen Blättern. Frösche hüpften vorbei, Pilze sprossen aus dem dichten Moosteppich und selbst eine Schlange zeigte ihr erstaunlich buntes Antlitz. Duck, Wanderführer und schräger Kauz erläuterte die heimische Flora in jedem Detail. Doch meine Aufmerksamkeit ruhte auf dem Zwischenraum von Holz und Grün. Sind dort observierende Augen? Ist dort ein Bär, der zu schüchtern ist, um sich der Menschentruppe zu präsentieren? Die Mischung aus Faszination und Angst, aus Neugier und Vorsicht machte diese Wanderung zu einem Erlebnis. Bärenfell an einem Baum, Fährten von links nach rechts. Ja, hier sei ein Genosse gewesen und habe sich selbst den Rücken geschubbert und für die Nachwelt Spuren hinterlassen. Und ich hatte dieses Naturschauspiel verpasst. Wahrheitsgemäß muss ich gestehen, dass ich für einen Duck nicht zurückkehren mag nach Bella Coola, denn der Mann war mir 3 Tage lang suspekt. Auch wenn er mir den Gefallen tat und absichtlich auf leisen Sohlen durch den Wald schlich, denn sie sind hier, die Grizzlies, weckte seine Art zu gestikulieren bei mir fortwährend den Drang, vor den fuchtelnden Händen zu fliehen. Mit seiner schlaksig großen Gestalt und dieser krächzenden Stimme war er für mich ein schrullig wandernder Leitwolf, der gefühlt im Kreis marschierte und erschrocken die Augen zusammenkniff, wenn der Tourist aus Versehen auf eine ganz seltene Moosart trat, die der Laie, also in dem Fall ich, nicht von der häufigen Moosart unterscheiden konnte. Dennoch ist Duck im Dorf der Mann, dem die Touristen vertrauen. So initiiert er von Mitte August bis Anfang Oktober Bärenspaziergänge. Dann, wenn die Lachse zu Abertausenden den Fluss bevölkern, um an ihren Ursprung zurückzukehren, dort zu laichen und so den Fortbestand ihrer Art zu wahren. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch ein leichtes, einen Grizzly beim Verschlingen der Leibspeise Lachs zu beobachten. Es soll ein Schlaraffenland für die Bärenmännchen sein, der Frühherbst. Während sie faul im Fluss stehen, springen ihnen die Lachse in ihrem Eifer gegen die Strömung anzukommen, versehentlich und wortwörtlich ins Maul. Duck wird derweil auf dem häufigen Moos am Flussufer Platz nehmen und den Touristen das Grizzly-Leben erklären und zeitgleich über die Gefahren informieren, die eine Begegnung mit sich bringen würde. Auch mir, die leider nicht das Vergnügen hatte, einem Grizzly in seinem natürlichen Habitat zu begegnen, wurde dieser Aufklärungskurs zuteil. »Immer singend zur Hütte spazieren«, sagte Duck, »und wenn das extra starke Pfefferspray, auch Bearspray genannt, zum Einsatz kommt, dann auf den Wind achten, sonst setzt man sich statt des Bärs schachmatt.« Tatsächlich habe ich Bilder gesehen, wo Grizzly-Mütter mit niedlichen Jungen im Vorgarten von Ducks Arbeitgebern, der Tweedsmuir Lodge, auf dem Rasen hocken und herumtollen. Praktisch einen Steinwurf von meiner Coho-Hütte entfernt. Leider konnte ich auch durch exzessives aus dem Fenster schauen diesen Fakt nicht persönlich verifizieren. Aber immerhin habe ich schon in dem eben beschriebenen Vorgarten gestanden und auf den ohrenbetäubenden Lärm des Hubschraubers gewartet. Mein Blick jedoch fiel weniger gen Himmel als zu Boden, immer auf der Hut, nicht auf ein Stück seltenes Moos zu treten. Fast zwanghaft hielt ich mein Schuhwerk im Blick, denn auf Ducks Beliebtheitsskala befand ich mich bereits am bitteren Ende. Und nun sollten wir als Zwangsgemeinschaft ein neues Terrain auf einem Bergplateau erwandern. Heli-Hiking stand auf dem Programm, eine der Aktivitäten der Lodge, die ansonsten die erste Adresse in Kanada für Heli-Skiing ist. Immerhin ist das zu befahrene Terrain so groß wie die Schweiz. Wie stieg ich aus einem in der Luft stehenden Helikopter aus? Mit einem klitzekleinen Hopser und einem geduckten Schädel. Und dann standen wir Touristen unerwartet knietief in einem Schneefeld auf dem Mount Stupendous, auf Deutsch überwältigend, bei sommerlichen 30 Grad Hitze. Auf 2000 Metern Höhe haben wir auf Felsen gesessen und mit einer nicht enden wollenden Ausdauer ins bildschöne Bella Coola-Tal geschaut. Haben die Flussläufe beobachtet und die dunklen Wälder nebst prachtvoller Bergkulisse bewundert, um dann anschließend, nur im T-Shirt bekleidet, kreuz und quer sowie bergauf und bergab über den Berg zu stapfen. Für jede Schneedecke, auch wenn sie etwas schwieriger zu begehen war, zeigte ich Dankbarkeit, musste ich dort eben nicht das seltene Moos beachten. Nach Umgehungen und vorbildlicher Rücksichtnahme auf das Moos, aber mit der deutlichen Erkenntnis, dass niemand sonst sich um diese Warnung scherte, wuchs in mir der Drang zur Rebellion, woraufhin ich munter über das Bergplateau wanderte und am Ende keinem einzigen Moosfleckchen mehr auswich. Denn das Balancieren auf dem teils losen Gestein erforderte bereits mein gesamtes motorisches Geschick, so dass ich zu einem ökologischen Straftäter wurde und rücksichtslos marschierte, über Stock und Stein und Moos. DAX-Toleranzgrenze hatte ich überschritten. Es wurde Zeit, Abschied zu nehmen. Weniger von dem wunderlichen Guide, als vielmehr von dem pittoresken Bella Coola-Tal, welches wie ein Schatzkistchen heimlich am Burke Channel liegt und eine authentische Schönheit ist. Damals, als die norwegischen Siedler kamen und auf die hier bis heute ansässigen Nuksalk-Indianer trafen, gab es allein die Möglichkeit, über den Wasserweg anzureisen. Erst 160 Jahre später erbaute man die sogenannte Freedom Road, die über den Heckman Pass die Möglichkeit des Fortkommens erleichtern sollte. Als ich vor der Schotterpiste stand, die einen Höhenunterschied von 1500 Metern überwindet, bekam ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie schwierig es zu Zeiten gewesen sein muss, als die Autos noch für ebene Strecken konstruiert wurden. Von Sicherheit im Straßenverkehr konnte nicht die Rede sein. Meine Hände umfassten den Türgriff so, als wollte ich damit den Absturz in die ewige Tiefe verhindern. Stoßgebete, es möge doch bitte kein Auto entgegenkommen, konnte ich schon nicht mehr formulieren, weil sich mein Puls auf eine Frequenz erhöhte, die eine Schnappatmung verursachte, dass die Fenster beschlugen. Hoffentlich lohnt sich dieses Abenteuer, dachte ich. Nach dem Höllenritt waren Schmerz und Lust, Freude und Furcht wunderlich durcheinander gemischt. Entzückt von dichten Kiefernwäldern vor einem dunkelblauen Horizont, begeistert von kleinen Füchsen, die neugierig neben dem Straßenrand hockten, als würden sie die vorbeifahrenden Kraftwagen zählen, kehrte ich ein bei The Dean on Nimple Lake. Das erste Bier trank ich mit zittrigen Händen, vor Glück, diese waghalsige Straße überlebt zu haben. Dabei blickte ich auf den See, der zu Füßen des kleinen Bed and Breakfast lag und dessen Wasser in der Sonne schimmerte, als wäre es eiskalt, aber glasklar. Wie ursprünglich schön es hier war, wie weit der Blick reichte, als könnte man die Neigung des Erdballs mit den bloßen Augen erfassen. »Es wird noch besser«, versprach Pilot Stewart, einer der Männer, die mit Flanellhemd und Vollbart schlichtweg authentisch kanadisch aussahen. Sein jungenhafter Charme und seine unverkrampfte Würde passten zu dem Flieger, in dem er mich über den Landstrich flog. Nun saß ich da als Co-Pilotin in einem De Havilland Beaver, einem Wasserflugzeug, das sich getrost Methusalem der Lüfte nennen dürfte. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs flog eben diese identische Maschine bereits Passagiere. Ich startete nun in dieser Antiquität auf dem Nimpo Lake. Rechts und links huschten Berge an mir vorbei. Unser Schatten begleitete uns quer durch die Natur, die mir den Atem verschlug. Diese Farbpracht, diese Einsamkeit, dieses unbezwingbare Stück Land. Während wir über den hochgelegenen Eisfeldern kreisten, spielte mein Gedankenradio die Melodie von Joe Cocker, »You are so beautiful«. Purer Kitsch, mit Gewissheit, aber als Aussage so zutreffend. Stewart flog Kurven, die Maschine rumpelte ganz schön zwischen den Aufwinden der Berge. Schöner hätte es ein Hollywood-Film nicht einfangen können, den gigantischen Hanlon-Wasserfall, der sich aus dem Turnersee 260 Meter in die Tiefe stürzt. Ein Bild, das so gewaltig und lebendig in meiner Erinnerung ist, dass ich es unbedingt noch einmal genießen will. Damals, als ich am Nimpo Lake am Steg saß und den Sensationsflug Revue passieren ließ, damals, als ich fast im Rauschzustand meine Emotionen zu ordnen versuchte, kannte ich dich noch nicht, aber hatte so gehofft, dass ich mit jemandem zurückkehren dürfte, der mich, so wie du es tust, geisterhaft lebendig werden lässt. Magst du mich begleiten?
Das war Reisen exklusiv Audio. Mehr Geschichten, Reportagen und Bilder in Reisen exklusiv. Das Magazin für Reise und Lifestyle. Überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Und online auf www.reisenexklusiv.com.